Gott geht den Weg zu uns, als wir noch gar nicht da sind, wo wir vielleicht sein sollten. Ja, wir sind nie da, wo wir vor Gott sein sollten. Das schafft keiner von uns. Aber Gott hat seine Liebe gerade darin unter Beweis gestellt. Und ich glaube, das macht uns Hoffnung heute Morgen. Können wir das erfassen? Können wir es vielleicht heute ein Stück mehr begreifen, dieses Wunder des Kreuzes und der Auferstehung? Was bleibt dir am Ende deines Tages, wenn du am Abend zu Bett gehst? Ja, wir kennen in uns selber Licht und Schatten. Wer kennt das nicht? Glauben wir da an die Gnade, dass Gottes Liebe sich gerade darin offenbart, in unserer Unvollkommenheit? Vertrauen wir darauf, dass Jesus uns mehr geliebt hat als sein Leben und deshalb sein Leben gab aus Liebe für uns? Er gab sein Leben, er gab alles. Am Ende des Karfreitags der Kreuzigung von Jesus war bei seinen Freunden eigentlich nur noch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Es war passiert, was nie hätte doch passieren dürfen. Nein, sagte Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Als Jesus schon mal früher darüber sprach, dass er sterben würde. Jesus war tot. Damit war für sie alle Hoffnung, alle Aussicht auf ein anderes und besseres Leben passé. Doch am dritten Tag, da passiert das Unvorstellbare, das sie ganz und gar vergessen hatten, als Jesus schon darüber auch mal sprach. Ja, das Grab, es ist leer. Jesus ist auferstanden. Und am Ende des Ostersonntags, da tritt Jesus selbst in die Mitte dieser immer noch so verzagten, hoffnungslosen, verzweifelten, die Geschichte und alles, was sie gehört haben von verschiedenen Menschen an diesem Tag, nicht einordnen konnten. Da tritt dieser Jesus mitten hinein in diese verzagte Mannschaft und er spricht ihnen zu: Friede sei mit euch. Und wenn in die Unruhe unseres Lebens etwas von diesem Frieden Gottes hineinbricht, dann ist das etwas Gewaltiges, etwas Schönes. Wenn inmitten dieser Unruhe unseres eigenen Seins, wo wir oft leben zwischen Hoffen und Zweifeln, zwischen Resignieren und anderen Gefühlen, die wir kennen, da hinein kommt Jesus: Friede sei mit euch. So erleben die Jünger Jesus. Jesus bringt Friede in eine unruhige, fragende, verängstigte und verzweifelte Mannschaft. Diesen Frieden bringt der auferstandene Christus auch heute. Und auch heute Morgen spricht er es in dein Herz hinein. Friede, Friede sei mit dir. Die Begegnung mit dem gekreuzigten und dann auferstandenen Jesus hat das Leben seiner Freunde völlig verändert. Davor waren sie eigentlich sehr mutlos. Als Jesus gefangen genommen wurde, wir wissen es, da sind sie alle geflohen. Und Petrus, der so große Töne gespuckt hatte, verleugnete ihn. Und man muss sich ja dann schon fragen, was ist denn mit dieser Mannschaft passiert, wenn man später hinein liest in die Geschichte der ersten Kirche, wie war es denn möglich, dass die plötzlich so überzeugt waren, dass nichts sie stoppen konnte, dass sie sogar bereit waren, ihr Leben zu geben für diese Botschaft, dass Jesus Christus gekreuzigt und auch auferstanden ist. Sie hatten begriffen, dass Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, wirklich die Antwort ist auf all die Fragen ihres Lebens. Sie hatten begriffen, als er das Mahl vor der Kreuzigung, vor der Gefangennahme und Kreuzigung mit ihnen brach, hatten sie mehr und mehr begriffen, was er da für sie getan hat. Sein Leben gebrochen, dass aus den Bruchstücken ihres Lebens wieder Neues entstehen konnte. Als er ihnen diesen Kelch gab, als einen Bund, als einen neuen Bund der Gnade, sie haben begriffen, wir dürfen leben aus Gnade mit diesem Gott. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das war die Botschaft, die nicht nur in ihrem Kopf, sondern in ihrem Herzen ganz neu lebte. Er ist wahrhaftig auferstanden, gekreuzigt. Das Kreuz und die Auferstehung sind plötzlich Zeichen des Lebens. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn wir so Kreuze sehen, auf dem Friedhof oder am Straßenrand. Was verkündigen sie? Sie verkündigen eigentlich Trauer, Unglück. Sie sind ein Mahnzeichen, dass hier irgendetwas passiert ist. Und wir verbinden oft mit dem Kreuz gar nicht so sehr Leben, sondern eher Tod. Aber mit Jesus hat das Kreuz eine neue Bedeutung. Es ist eine Botschaft des Sieges und des Lebens. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, er bringt Leben, er bringt Hoffnung. Und Kreuz und Auferstehung, sie lassen sich aus dem Glauben an diesen Jesus gar nicht herausnehmen. Jedes einzelne Ereignis greift in das andere. Und wenn wir das Kreuz wegnehmen oder die Auferstehung wegnehmen, dann ist es wie mit einer Kette. Wenn in einer Kette ein Glied fehlt, was nützt diese Kette? Sie ist plötzlich nutzlos geworden. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass wir uns mit diesen zentralen Fragen des christlichen Glaubens von ganzem Herzen auseinandersetzen. Denn jedes einzelne Glied ist enorm wichtig. Wenn ich nur Jesus sehe in seinem menschlich-irdischen Dasein, dann sage ich, ja, das ist ein Glied. Und viele Menschen haben damit ja gar keine Schwierigkeiten. Wenn sie dann aber sich mit der Jungfrauengeburt auseinandersetzen. Auch das ist ein wichtiges Glied. Da ist nicht nur ein Mensch geboren, sondern Gott selbst Mensch geworden. Da merken wir ein entscheidendes Glied, das am Ende auch wirklich ein Hoffnungsanker steckt. Und genauso ist es mit Kreuz und mit Auferstehung. Wenn wir eines dieser Glieder entfernen, dann ist plötzlich diese Kette nicht mehr Anker, Haltepunkt, sondern sie ist eigentlich wertlos geworden. Jedes einzelne Glied ist wichtig. Und Paulus, er hat es mal auf den Punkt gebracht, im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, wenn er sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Also wenn ich nicht an die Auferstehung glaube, dann ist es besser, wenn ich jetzt meinen Platz wieder einnehme. Weil es ist vergeblich. Wir merken, da sind wir an einem elementaren Punkt und einem Punkt, der auch angefochten und umfochten ist. Ich möchte es mal mit einem anderen Bild erklären. Es ist wie wenn wir aus unserem Sonnensystem die Sonne nehmen. Oder wenn die Sonne ihre Strahlkraft verliert, was ist dann? Dann ist alles tot. Dann gibt es kein Leben mehr. Und so elementar, so zentral, so bedeutend, sagt Paulus, ist das Thema des Jesus Christus als gekreuzigt und auferstandenen auch. Das ist unglaublich. Kann man das heute noch glauben? Und warum glaube ich an die Auferstehung? Ich glaube daran, weil ich in meinem Leben an so unendlich vielen Stellen erlebt habe, dass Jesus lebt. Schon als junger Mensch hatte ich in meinem Kinderzimmer eine Tapete, die mir irgendwann nicht mehr so gefallen hat. Und ich habe darauf geschrieben, mit meiner nicht schönen Schrift, aber sehr groß, das war also mindestens so breit und so hoch, Jesus lebt. Im Laufe meiner Kinder- und Jugendzeit sind da andere Dinge dazugekommen. Man hat Bravo gelesen, da gab es schöne Idole, die hat man dann so an die Wand geklebt. Und ich weiß noch, an einem Tag, da kam unser Pastor und meine Mutter hat ihn ins Kinderzimmer geführt und hat gemeint, zum Glück steht da immer noch, Jesus lebt. Und es war so, das war wirklich dahin gekleistert. Ich konnte das nicht einfach nur abhängen. All die anderen Plakate, die waren so hingekinkt, konnten wir einfach wieder wegnehmen. Aber Jesus lebt, war hingekleistert. Das ging nicht einfach weg. Damit war aber für mich auch diese innere Auseinandersetzung, wie stehe ich zu diesem Jesus lebt. Und da gab es natürlich in meinem Leben, so als junger Mensch, auch Zweifel, Fragen, Herausforderungen. Aber das eine habe ich immer wieder erlebt, Jesus ist mir persönlich begegnet, hat mein Leben verändert, hat mir meine Schuld genommen und meinem Leben einen tiefen Frieden gegeben. Und ich möchte diesen Jesus nicht missen. Und heute bekenne ich gerne frei und offen, ja, Jesus, er lebt. Und mit und durch ihn lebe auch ich. Glaubst du an die Auferstehung von Jesus? Es ist wirklich eine ganz elementare Frage. Es ist nicht einfach nur so nebenbei, so nach dem Motto, ich glaube alles andere, aber Auferstehung, ich würde gerne mit dir in eine innere Auseinandersetzung, in einen Dialog, in ein Gespräch gehen, aber am Ende beweisen, mit Argumenten allein lässt es sich nicht. Es ist etwas, was Vertrauen braucht, Glauben braucht zu dem, was die Menschen damals erlebt und geschrieben haben, dass das Wahrheit ist und du es selber für dich auch erfährst. Aber es ist keine Nebensache. Wenn Gott existiert, bleiben wir mal bei dieser Frage, wenn Gott existiert, wenn du Glauben an Gott hast und dieser Gott nicht das Produkt deiner eigenen Vorstellung, sondern Gott wirklich Gott ist, dann ist doch diesem Gott alles möglich. Das heißt, wenn wir an die Existenz Gottes glauben, dann ist es schon mal eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir auch an die Auferstehung glauben können. Weil wenn Gott Gott ist, wenn ihm nichts unmöglich ist, dann ist Auferstehung möglich. Spott, Hohn, Unglaube oder auch Gleichgültigkeit gab es schon damals. Am Kreuz, wir wissen es, da spotteten die Menschen über Jesus. Sie machten sich lustig über den, der so vielen geholfen hatte und sich selbst nicht retten konnte. Was haben die Menschen an dieser Stelle gefragt? Eigentlich nach einem Gottesbeweis. Beweis es uns doch jetzt. Aber Jesus dachte nicht an sich. Hätte er an sich selber gedacht, hätte er es gerne bewiesen in diesem Moment. Aber blieb dort am Kreuz hängen für jeden Einzelnen von uns, damit wir Leben haben. Er litt und hielt durch, damit wir Leben haben. In der Mitte der Spötter waren immer aber auch Gläubige. Aber ganz interessant, wenn du die Ereignisse am Kreuz liest, dann waren ja da zwei Verbrecher. Und Markus, er beschreibt uns, also das Markus-Evangelium sagt, beide spotteten. Wir wissen aber von einem, dass er irgendwann mal zu diesem Jesus sagte dort am Kreuz, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Mit anderen Worten, da wurde am Kreuz einer mit Jesus gekreuzigt, der wurde von einem Spötter zu einem Gläubigen. Auch der Hauptmann, einer der Römer, der am Ende, als er all das so miterlebt hat, sagen musste, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ja, der aufgeklärte Mensch. Wir meinen ja heute, wir sind viel aufgeklärter wie die Menschen damals. Also wir sind ein ganzes Stück gescheiter, als die damals waren. Ist vielleicht ein bisschen Vermessenheit. Wir haben manches an Wissen dazugewonnen, aber ganz tief drin in dem, was die Existenz des Menschen angeht, sein Sein und wofür er lebt, diese Grundfragen, die sind immer noch genau dieselben. Und es wäre nicht richtig zu behaupten, das waren ja einfach nur naive Menschen. Gerade heute merken wir ja auch, wie schnell Menschen irgendeiner Nachricht auf den Leim gehen. Also wie schnell sie irgendeiner Sache Glauben schenken, obwohl sie es doch eigentlich besser wissen könnten. Und wer die Osterereignisse liest, der entdeckt das eine, dass die Jünger so voller Fragen, so voller Zweifel, dass sie, als sie von den Frauen gehört haben, was die da erlebt haben, da sagten doch die, das ist alles nur blödes Geschwätz. Also mit anderen Worten, die Bibel geht ganz offen mit Fragen und mit Zweifeln um. Und auch schon zu der Zeit, als dann Paulus ein bisschen später unterwegs war, es ist ja interessant, da gab es wohl auch bei den ersten Christen so manche, die gefragt haben, ja, ist denn das mit der Auferstehung wirklich wahr? Er widmet dieser Frage ein ganzes Kapitel, 1. Korinther Kapitel 15, ein ganzes Kapitel widmet er dieser Auferstehungsfrage. Und er beginnt es so ganz historisch und erzählt, was alles so passiert ist. Und unter anderem sagt er da an einer Stelle, später zeigte er, also Jesus, sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Mit anderen Worten, was sagte er zu ihnen? Er sagt, ihr könnt doch hingehen, ihr könnt die doch fragen. Die leben noch, mit denen könnt ihr reden. Heute ist es natürlich zu weit weg. Aber man geht einfach davon aus, oder es ist auch in der historisch, selbst in der kritischen Bibelforschung, ist man der Überzeugung, dass der erste Korintherbrief ein Brief ist, den Paulus im ersten Jahrhundert geschrieben hat. Mit anderen Worten, er schreibt, also ihr könnt es ja nachprüfen. Schaut einfach mal nach. Die Leute leben noch, die davon reden können. Also dieses Thema der Fragen, der Zweifel ist etwas, das zieht sich auch durch die Bibel hindurch. Und da begegnet Gott den Menschen immer wieder. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das war die tiefe Überzeugung der Jünger. Mit diesem Osterjubel, den wir heute Morgen ja auch schon miteinander ein bisschen eingeübt haben, ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist ja interessant, warum es diese sozusagen Verstärkung des Verbes braucht, wahrhaftig auferstanden. Das war das Bekenntnis der ersten Christen, immer und immer wieder. In diesem Wissen wahrhaftig, es verstärkt, es ist wirklich passiert, es ist nicht einfach nur so nebenbei. Mit der Auferstehung bekommt alles eine andere Bedeutung, auch für unser Leben. Das Leben und Wirken, die Verkündigung, aber vor allem sein Tod am Kreuz bekommt eine andere Bedeutung. Der Auferstandene lässt wirklich unser Leben in einem anderen Licht erscheinen. Was bedeutet es für uns? Unsere Schuld ist mit dem, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, erledigt. Das ist die gute Nachricht. Auferstehung ist sozusagen Stempel, Siegel unserer Freiheit. Uns ist vergeben. Und mit Jesus Christus sind wir auf einer Straße des Lebens. Jesus sagt, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Er lebt. Lateinisch heißt es vivit. Und diese Worte sind Menschen über die Jahrhunderte immer wieder zu einem tiefen Trost und Zuspruch geworden. Ich habe gelesen von einem Konzentrationslager, wo Menschen inhaftiert waren und wo es unmöglich war, den anderen einen Zuspruch zukommen zu lassen bei all den grausamen Verhören und Gewalttaten, die sie erlebt hatten. Aber einer der Mitgefangenen erkannte den Weg, den der andere Gefangene zu gehen hatte, und er hatte die Aufgabe zu kehren. Und er hat mit seinem Besen dort hineingeschrieben, vivid. Und als der Gefangene diesen Weg zu seinem nächsten Verhör ging, konnte er lesen, vivid, er lebt, Jesus lebt. Und diese Wahrheit, dass Jesus lebt, hat Menschen immer wieder unendlich viel Kraft und Hoffnung gegeben. Er erzählt von Luther, dass Luther oft mit Kreide überall immer wieder hinschrieb, vivid, er lebt. Und dass seine Frau, Katharina, sogar dann auf dem Torbogen schlussendlich es einmeißeln ließ, vivid, er lebt, dass jeder, der ein- und ausging aus diesem Haus, in diesem Bewusstsein ging, Jesus lebt. Bei allem, was es an Schwierigkeiten, an Widerständen gab, Jesus lebt. Und da merken wir, da wird diese Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung für uns zu einer Hoffnung, des Trostes und der Ermutigung. Wenn du es mitnimmst in deinen Alltag, in deine Umstände, in deine Situation hinein und dir dessen bewusst machst, Jesus lebt und mit ihm lebe auch ich. Und mit ihm haben wir neues Leben. Ist jemand in Christus, sagt der Apostel Paulus, dann ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Möglich durch die Auferstehung. Die Auferstehung verdeutlicht für mich nicht Gewalt, nicht das Töten, nicht das Grausame in dieser Welt wird die Oberhand behalten. Die Gnade, sie siegt. Davon bin ich überzeugt. Kreuz und Auferstehung dokumentieren und sprechen es in unsere Situation hinein, die Gnade, sie siegt. Dieser Herr, der hat triumphiert für jeden Einzelnen von uns und du darfst in deinem Leben es aufnehmen, die Gnade, sie siegt. Wir singen miteinander ein schönes Lied, das gerade diese Gnade noch einmal zum Ausdruck bringt. So wunderbar heißt es da, so voller Ruhm. Die Wunden, die er siegreich trug, die Ketten weg, die Schuld getilgt. Was tot war, lebt, die Gnade siegt. Er lebt. Das ist Hoffnung für dich, Hoffnung für deine Situation. Denke daran, der auferstandene Jesus, er lebt. Die Gnade, sie siegt.